in die Achtsamkeit gehen. Das war das Thema, das Dorothea für diesen Gottesdienst ausgesucht hat. In die Achtsamkeit gehen und wahrnehmen. Und das Ganze anscheinend ausgelöst durch eine Woche, die du in einer etwas anderen Umgebung erlebt hast. Nun, um es von vornherein deutlich zu machen, es geht nicht darum, den Neidfaktor hochzuhalten, dass sie sich diesen Luxus erlaubt, einmal eine Woche auf den Kanarischen Inseln zu verbringen und dort etwas anderes natürlich zu erleben. Ich glaube, das ist nicht das Thema. Das ist auch nicht das, worum es geht. Sondern das Thema, um das es geht, oder auch das, was in dieser Woche oder für mich für 2 Wochen dort auch sich ereignet hat oder was dort passiert, ist von meiner Seite ausgedrückt die konsequente Fortsetzung einer pastoralen Tätigkeit mit anderen Mitteln am anderen Ort. Und ich will auch einmal übersetzen, was das für mich heißt, denn was haben wir da gemacht in den 2 Wochen, die man auch an anderen Stellen dieser Welt machen könnte. Wir machen das auch. Ich selber mache es auch an vielen anderen Stellen in dieser Welt. Manche eignen sich aber besonders gut. Wir entschleunigen. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste und das Erste. Wir entschleunigen und wir nehmen wieder Kontakt auf zu dem Boden, der uns trägt, in einem Raum, der uns schützt. Und wir werden still. Wir gehen in uns. Wir werden achtsam für uns selbst, für unseren Körper, für unseren Atem. Das heißt, wenn man so will, machen wir erstmal gar nichts. Außer in die Wahrnehmung gehen, in die Achtsamkeit gehen. Auf uns selber zu achten und auf das, was unser Körper mit uns macht und tut. Und einfach still werden. Das ist für mich keine unchristliche oder gar esoterische Erfahrung. Das ist für mich was zutiefst Geistliches. Das Ganze wird unterstützt von Musik, von Gedanken, von kurzen Inputs, von auch kleinen geführten Wegen in den eigenen Körper und durch den eigenen Körper. Da passiert eigentlich gar nichts Großes oder nichts Aufregendes. Und doch passiert etwas ganz Großes und was ganz Aufregendes. Und es hat für mich zutiefst zu tun mit einer christlichen Grunderfahrung, die aber leider wenig verschriftet in der Bibel ist, sondern sich eher in der Erfahrung, die wir in der Bibel erleben können, auch dann widerspiegelt und der wir uns manchmal dann auch neu hingeben können oder müssen, damit wir etwas verstehen, was tatsächlich ein zutiefst christliches Erbe ist, das uns häufig, leider sehr häufig verloren gegangen ist. Nämlich die Achtsamkeit, die Konzentration, die Fokussierung auf die Wahrnehmung, um dann zu sehen, was dort passiert. Was dort auf solchen Seminaren, auf solchen Wochen oder auf solchen Wochenenden, auf solchen Retreats passiert, ist übrigens immer wieder das Gleiche. Dass nämlich Leute, wenn sie in die Stille kommen, wenn sie in die Achtsamkeit kommen, erleben, dass sich nach 2, spätestens 3 Tagen ganz tief in ihnen etwas regt. Ein großer Teil der Leute, die sich auf solche Erfahrungen einlassen, spüren das nach 2 bis 3 Tagen. Da passiert etwas in mir. Da kommt etwas in Kontakt mit mir und verändert mich. Und die Veränderung heißt nicht, dass jemand auf einmal eine andere Person wird, sondern wie ich mich wahrnehme, wie ich mich erlebe, da verändert sich etwas. Und im Kontakt mit mir selbst passiert etwas Wunderbares. Nämlich in der Regel werden wichtige Themen meines Lebens mir nochmal deutlich. Ich habe ein viel stärkeres Empfinden und Gefühl dafür. Und ganz häufig kommen Leute in Kontakt mit der Trauer oder auch mit der Wut. Und es ist dann faszinierend zu erleben, wenn dann einfach Menschen einfach in so einer Zeit anfangen zu weinen und irgendwie gar nicht aufhören mögen. Und am Anfang ist es für manche Außenstehende erschreckend und komisch und na, was ist denn das und was passiert denn da? Aber wenn man das oft genug erlebt hat und begleitet hat, dann weiß man, dass es ein wunderbarer Augenblick ist. Denn es ist ja nichts, was in den Menschen hineingeht, was nicht schon da wäre. Sondern es gibt den Moment des Kontakts mit sich selbst, mit der eigenen Lebensgeschichte, mit den eigenen Themen. Und das ist ein zutiefst geistlicher Punkt, ein zutiefst christologischer Punkt, wo etwas passiert, wenn es gut läuft, was auch etwas verstanden hat von dem, was Jesus Christus gepredigt und gelebt hat. Es ist so bedauerlich, dass vieles von dem, was heute andere Menschen machen, die gar keine christliche Identität kennen, dass es erst so viele andere Menschen geben muss, die über andere Wege das wieder entdecken und auch gestalten, was für mein Empfinden ein zutiefst geistliches, christliches Thema ist, das nur viele Menschen in den Kirchen über die Jahrhunderte und Jahrtausende verloren haben. Und es ist auch kein Wunder, dass wir diesen Zugang häufig verlieren, weil was uns einfach fehlt, ist einfach eine konkrete Erfahrung. Wie würde meine geistliche Existenz aussehen, wenn ich die Gelegenheit hätte, 3 Jahre mit Jesus unterwegs zu sein? Was würde sich dadurch verändern? Hätte ich die Idee, dass in diesen 3 Jahren sich meine Theologie ändert? Durch die Predigten, die ich höre? Oder wo geschieht das Eigentliche, wo geschieht das Wesentliche? Wenn ich 3 Jahre mit jemandem unterwegs bin, 3 Jahre mit jemandem zusammenlebe, der für eine bestimmte Identität, für eine bestimmte Haltung steht, dann werde ich vermutlich feststellen, dass ich die wesentlichen Gedanken nach wenigen Wochen gehört habe, vielleicht sogar meine verstanden zu haben. Und dann bin ich vielleicht offen für eine andere Dimension des Lernens und der Erfahrung, die eben nicht durch Worte und durch Gedanken transportiert wird, sondern dadurch, dass man gemeinsam Leben teilt. Es war jemand wie Bonhoeffer, der das als Thema wirklich tief verstanden hat. Und dass das Thema gemeinsames Leben und gemeinsam existieren, gemeinsam auch sein Glauben leben, eine ganz, ganz wesentliche Ressource ist, die auch, wie Bonhoeffer feststellte, seiner Generation verloren gegangen war. Eine Ressource, die eben der christlichen Gemeinde ganz häufig verloren geht. Unsere Veranstaltungen, unsere Gottesdienste sind häufig fokussiert auf das Wort. Das ist das, was wir gut können oder was in unserer Tradition gut ist. Das heißt, dass wir viele Worte machen, dass wir predigen, dass wir Bibeltexte auslegen. Aber was würde sich ändern? Welcher Fokus würde entstehen, wenn wir von dieser Tradition einmal wegschauen und 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen wären? Stellt euch einmal vor, ihr wäret einer der Jünger, der Jüngerinnen Jesu. Nach 3 Jahren kommt ihr in einen solchen Gottesdienst wie heute in der Bethania-Gemeinde. Und ihr erlebt, was man so in einem normalen Gottesdienst erlebt. Was denkt ihr? Hättet ihr die Idee, wir machen das alles ganz richtig? Oder hättet ihr die Idee, da fehlt doch was? Da fehlt eine Dimension. Ich vermute, wenn wir 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen wären, dann hätten wir eine Dimension mitbekommen, die man eben nicht nur hören kann, sondern die man tatsächlich auch erleben muss und wo man wirklich mitleben muss. Und ohne dieses gemeinsame, geteilte Leben kann uns diese Erfahrung kaum zuteil werden. Gemeinsames Leben hat andere Akzente, hat andere Dinge, die uns wichtig werden. Und einer der Akzente, der eben auch schwer zu bepredigen ist, weil wir so wenig darüber wissen, das ist eine Haltung, die Jesus konsequent an den Tag gelegt hat. Wir erfahren es im Markus-Evangelium mehrere Male, im Lukas-Evangelium, auch im Johannes-Evangelium. Da heißt es dann ganz einfach, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Oder 5 Kapitel weiter, und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Gleiches finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Oder auch dort 4 Kapitel später. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Das ist tatsächlich etwas, was im Neuen Testament sich ungefähr 15, 20 Mal findet. Und was so schade ist, wir kriegen dann keine Bedienungsanleitung. Wir kriegen keine Anweisung oder keine Informationen, was hat Jesus an diesen stillen Orten in der Wüste gemacht? Was hat er auf dem Berg gemacht? Und wenn hier an der Stelle auch Wüste steht, in manchen Bibelübersetzungen, es ist der Begriff Eremos. Und das heißt so viel wie stiller Ort. Oder eigentlich noch besser übersetzt, Ort, von dem keine Einflüsse auswirken auf die Person, die diesen Ort betritt. Also ein Ort, der nicht etwas mit uns macht. Man könnte sagen, das Gegenteil eines Großstadtgetümmels, wie man es in Berlin überall erleben kann. Es ist ein Ort, an dem eben nicht ganz viele Dinge gleichzeitig auf mich einwirken, sondern ein Ort, der reizarm ist. Das ist mit Eremos gemeint. Daraus entstanden sind dann auch nach dem Neuen Testament die Begrifflichkeiten der Eremiten, die sich nämlich zurückzogen an Orte, die eben nicht ständig Input gegeben haben, nicht ständig irgendwas mit mir gemacht haben, sondern Orte, die einfach still waren. Und über all die Jahrhunderte sind immer wieder Mönche aufgebrochen und wurden zu Eremiten und sind an einsame Orte gewandert, die eine bestimmte Art von Reizarmut kennen. Wobei Reizarmut nicht heißt, dass es keine Reize gibt. Wer einmal an den Meteora-Felsen in Griechenland gestanden hat und diese Felsformationen gesehen hat, die 200-300 Meter wirklich steil aufragen und oben mittendrauf sitzt ein kleines Kloster. Und wer einmal dort einen Sonnenuntergang erlebt hat, in dieser Stille, Der hat ganz viel erlebt. Der hat ganz viel Reize erlebt. Aber eben keine Reize, die uns antriggern oder die uns erschlagen, sondern Reize, die uns in einen Ort der Ruhe, in einen Ort, inneren Ort der Entspannung und einen inneren Ort der Konzentration bringen. Eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens, an das ich mich erinnern kann, ist eine solche Reise, die ich 1990 unternommen habe und wo ich mit Jutta an einem dieser großen Felsen stand, nein, nicht stand, saß, abends. Und wir hatten, damals gab es ja noch nicht die Technik, die es heute gibt, ne, wo man mit der Bose Sounddock durch die Gegend geht. Das heißt, wir hatten einen Kassettenrekorder dabei und damals ganz revolutionär zwei kleine Boxen, wo man mit Batteriebetrieb dann tatsächlich Musik hören konnte. Das war damals High-End, das war wow. Und dann haben wir dort den Sonnenuntergang erlebt mit Musik von Mendelssohn Bartholdy. Und wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde nicht ein Wort geredet. So ergriffen waren wir von dieser Kulisse, von dieser Stimmung, von diesen Felsen, von dieser Weite, die sich vor unseren Augen öffnete. Und wir waren uns an der Stelle auch hinterher einig, das war ein zutiefst geistlicher Moment. Das war nicht einfach nur schicke Landschaft und ganz viel davon und eine schöne Sonne, sondern wir waren beide sehr berührt, wir waren sehr weich, wir waren sehr bei uns und wir haben eben nicht nur diese Landschaft wahrgenommen, sondern auch uns in dieser Landschaft gespürt. Ich bin relativ sicher, wenn wir jetzt 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen wären, wir würden die Landschaft, mit der wir Kontakt hatten, wo wir unterwegs waren mit ihm, wir würden diese Landschaft mit anderen Augen sehen. Wir würden diese Landschaften sehen mit, da ist sehr viel Noisy, sehr viel Lärm, sehr viel Krach, sehr viel Input. Diese Stadt hat keine gute Atmosphäre, das kommt nicht so gut. Und wir würden genauso gut vermutlich viele Orte benennen können, wo wir sagen würden, ja, da kann ich mich dran erinnern. Da haben wir uns zurückgezogen. Da waren wir ganz leise, da waren wir still. Da haben wir gebetet und haben Impulse aufgenommen. Wir würden nach 3 Jahren mit Jesus Israel mit anderen Augen sehen. Und wir wüssten, die Orte zu unterscheiden. Immer wieder hat er Orte der Stille aufgesucht. Und jetzt ist die spannende Frage nochmal, was hat er denn da gemacht? Hat er da Hardchakra-Musik gehört? Nein, die gab es damals nicht. Das Stück, was Dorothea sich ausgesucht hat, kommt von einer CD, die heißt Hardchakra. Das ist eine bestimmte Musik, die ganz besonders darauf auch ausgelegt ist, mit sich selber in Kontakt zu kommen, sich selber zu spüren und tatsächlich bei sich zu sein. Das gab es nicht. Und dann ist das ja so doppeldeutig, wenn es dann heißt, und er betete dort. Heißt das, dass er eine Stunde, anderthalb oder zwei dann dort so stand und saß und gebetet hat, so wie wir das häufig kennen? Jesus, was hast du da gemacht? Warum hat keiner seiner Jünger hinterher davon erzählt? Das ist ziemlich doof. Wir haben so viele neutestamentliche Schriften, aber keiner der Jünger hat irgendwie gesagt, passt mal auf, wir haben da eine ziemlich wichtige Erfahrung gemacht in den Bergen und wenn wir einsam unterwegs waren mit Jesus und das wollten wir euch gerne nochmal weitergeben, weil das ist echt wichtig. Ich verstehe es bis heute nicht, warum wir diese Schriften nicht haben. Ich verstehe es nicht. Aber ich habe eine Idee, was da passiert ist. Und wenn ich sehe, wie Jesus mit dem Thema Gebet umgeht, dann wird relativ schnell deutlich, spätestens beim Vaterunser, dass er den Leuten immer wieder gesagt hat, es geht nicht darum, Gott tot zu schwätzen. Es geht nicht darum, viele Worte zu finden. Sondern das Vaterunser hat so wenige, so kurze, aber so prägnante Sätze. Und wenn man so will, kann man mit dem Vaterunser einmal das ganze Leben, den ganzen Leib und mein ganzes soziales Umfeld einmal durchbeten. Mit allen wichtigen Fokussierungen, die für mich und mein Leben hilfreich und wichtig sind. Ein solches Gebet habe ich in einer Minute gesprochen. Und was mache ich dann? Dann bin ich doch fertig. Komme ich doch wieder zurück. So wie wir diese Texte im Neuen Testament finden und sehen, würde ich davon ausgehen, dass Jesus nicht 10 Minuten dort war und dann wieder zurückging, nach dem Motto abgebetet. Sondern so wie es aussieht, war dort vermutlich häufig Stunden. Das heißt, er war in Kontakt mit Gott. Aber was wir eben nicht überliefert bekommen, was wir dann erst wieder auch aus Kirchengeschichte lernen können oder lernen müssen, ist, dass was dort an Haltung in dieser Zeit Menschen, die nach Gott fragen, prägen kann. Und dann kann ich in der Kirchengeschichte forschen und ich werde bei den Eremiten, ich werde bei den Jesuiten, ich werde bei den Franziskanern, ich werde bei allen denen, die dort in Lebensgemeinschaft in die Stille gegangen sind, gleiche, ähnliche Erfahrungen machen. Nämlich, dass der erste wichtige Schritt die Erkenntnis ist, dass sowohl Denken als auch Machen zwei Haltungen des Menschen sind, die sehr anstrengend sind und die uns erschöpfen. Das ist Aktion. Auch Denken ist Aktion. Und dass eben zu dieser Aktion, damit es ein Gleichgewicht gibt, immer wieder auch eine Phase der Kontemplation, das heißt der stillen Betrachtung und der zu Sinnen kommen Haltung sinnvoll und notwendig ist. Die kontemplativen Exerzitien der Jesuiten zeigen uns genau diesen Weg. Das letzte Mal haben wir es vor knapp 2 Jahren in Italien auch dort erlebt, eine ganze Woche. Was passiert, wenn wir viel weniger machen als sonst, wenn wir Stunden tatsächlich in Stille verbringen, wenn wir Stunden mit einem Satz, mit einem Gedanken oder einer Körperhaltung verbringen und feststellen, dass das etwas in uns löst und verändert. Diese Erfahrung der Jesuiten ist etwas gewesen, was wir dann leicht modifiziert, auch für unsere Situation angepasst, erleben konnten und feststellen konnten, dass das auch mit uns in dieser Gemeinschaft, in dieser Woche etwas gemacht hat, etwas verändert hat, etwas neu ins Leben gerufen hat. Dass wir erlebt haben, dass wir etwas von Gott wahrnehmen und verstehen konnten, was uns sonst im Alltag häufig entglitt. Und dass wir aber auch erlebt haben, dass wesentliche Themen unseres Lebens groß geworden sind. Auch Baustellen unseres Lebens groß geworden sind. Bis heute kenne ich eigentlich niemanden, der für mehrere Tage in der Stille war, der nicht mehr als ihm jemals lieb war mit den eigenen Themen und Baustellen des eigenen Lebens in Kontakt gekommen ist. Habe ich bislang nicht erlebt. Immer wird dies auch eine der Konsequenzen sein. Wenn wir in die Stille gehen, dann werden wir nicht nur die Stille wahrnehmen und sagen, es ist aber schön still hier, sondern in all der Stille haben wir auch einen anderen Kontakt zu uns. Und dann kommen unsere Themen. Das ist der Punkt, wo ich mir gut vorstellen kann, dass Jesus einen sehr liebenden Blick hatte, wenn er mit seinen Jüngern in der Stille war und gemerkt hat, dass ihre Lebensthemen hochkamen. Weil dies ist der Ort der Veränderung. Dort, wo ich in Kontakt komme mit mir selbst, wo ich nichts mache, wo ich nichts mehr denke, wo ich nicht mehr meine To-Do-Listen bearbeite, wo ich einfach bin, wo ich bin, kommen meine Themen. Und wenn es gut kommt, kommen sie mir in der Gegenwart Gottes, für die ich achtsam bin. Und dann passiert etwas. Im Neuen Testament gibt es einen Begriff, den wir von meinem Empfinden in einer fatalen Fehlübersetzung unseren Bibeln finden. Es ist der Begriff, der viele hundertmal auftaucht, auch nach neutestamentlichen Zitaten, nämlich der Begriff der Buße und der Begriff der Umkehr. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Kehret um. Also das sind Begriffe, die wir immer wieder finden im Neuen Testament, im deutschen Neuen Testament. Gucken wir dann in die griechische Fassung, werden wir feststellen, dass dort der Begriff Metanoia zu finden ist. Und Metanoia ist griechisch relativ simpel und einfach zu übersetzen. Es heißt nichts anderes als die Erneuerung des Sinnes. Sinneserneuerung. Da steht nichts von Umkehr. Steht da nicht. Buße mit den Haltungen oder Handlungen, die wir häufig kennen oder von denen wir denken, dass wir sie tun müssen, die auch in die Handlung führen, das ist ein Begriff, der dort in diesem Begriff Metanoia überhaupt nicht zu finden ist. Sondern dort ist wirklich die Idee, neu an seine Sinne herangeführt zu werden. Auf gut Deutsch, was passiert mit uns und unserem Leben, wenn wir es schaffen, neu in die Wahrnehmung zu gehen, neu in das Fühlen, neu in das Schmecken, neu in das Riechen, neu in das Hören und neu in das Sehen. Wenn wir das neu machen, wenn wir daran denken, dass wir ganz viele Sinneswahrnehmungen haben, die wir schon abgespeichert haben mit einer Deutung. Ja? Wir haben eine Idee, wie ein Apfel schmecken muss. Wir haben eine Idee, wie eine Birne schmecken muss. Und häufig merken wir gar nicht mehr, wie denn dieser Apfel oder die Birne wirklich schmeckt. Weil wir bereits in unserer Deutung sind. Dass das auch komisch anders werden kann, das merken wir, wenn wir ein neues Obststück mal zu uns nehmen. Zum Beispiel, was viele nicht kennen, ein Obst, das es wiederum auf Gomera häufig gab, das ist die Schirimoya. Ein Begriff, den man sich schwierig merken kann. Aber ich konnte mir es merken, weil, wie heißt der Schiedsrichter im Slang, der heißt Schiri. Wie hieß ein guter deutscher Torwart, wenn man ihm das N klaut und ein M nimmt. Und dann hatte ich mir Schirimoya merken können. So, aber beschreibt mal diese Frucht. Erlebt mal Leute, die das erste Mal dieses Ding essen. das so irgendwie grau-silbern verpackt aussieht, irgendwie so ein bisschen birnenartig, aber irgendwie dann doch mit einer Art von Schale, wo man sich denkt, ist anders. Dann schneide ich die auf und dann beiße ich da rein und dann stelle ich fest, oh, schwarze Kerne. Ganz eigene Substanz haben diese Kerne. Ganz eigener Geschmack. Und das finde ich so faszinierend, wenn Leute noch keine Chirimoya gegessen haben, sie zu erleben, wie sie die essen. Und da denke ich mir, ach guck mal, da ist Metanoia. Da ist Sinneserneuerung. Da hat jemand keine Vorerfahrung. Da ist nicht schon, kenne ich doch. Meistens kommt da raus, schmeckt so wie eine Mischung aus Birne und Banane. Aber es ist mehr, es ist anders. Und das ist eine ganz faszinierende Erfahrung, wenn jemand ein Obst wirklich das erste Mal isst, sich das erste Mal mit beschäftigt und etwas Neues an uns wirkt und in uns wirkt. Und das ist das, was für mein Empfinden mit diesem Begriff Metanoia auch tatsächlich sich verbindet. Nämlich die Idee und die Anregung, nicht zu bestimmten geistlichen Erkenntnissen zu kommen. Nicht große Handlungsveränderungen im eigenen Leben vorzurufen. Sondern davor und noch viel wichtiger, uns auf den Weg zu machen, unsere Sinne neu zu kalibrieren. Neu in die Wahrnehmung zu kommen. Neu wirklich ins Riechen, ins Schmecken, ins Sehen, ins Hören und in sich fühlen zu kommen, ohne von den Deutungen geleitet zu werden, die wir immer schon haben. So, und dann waren die Jünger also mit Jesus da oben. Und dann waren sie da länger, als ihnen das lieb war. Und sie sind geblieben, weil weg konnten sie nicht. Und dann waren sie da. Und dann gab es keine Anreize. Und dann gab es die Stille. Ich bin relativ sicher, nach einer Weile hat es sie ergriffen. Nach einer Weile haben sie sich gespürt und auch Themen ihres Lebens gespürt. Ich vermute sogar, dass einige der jungen Männer, die dort unterwegs waren, auch in heftige Emotionen geraten sind. Und ich bin relativ gewiss, dass das eine Situation war, in der Jesus liebevoll, liebend diese Menschen gesehen und gewürdigt hat. Denn das ist der Ort der Bekehrung. Das ist der Ort, an dem die Veränderung geschieht. Der Ort der Veränderung, wo wir uns bekehren, ist für manche Menschen dort, wo wir bestimmte logische Schlüsse verstanden haben und darauf Entscheidungen auch basierend getroffen haben. Das ist eine Möglichkeit, wie man Bekehrung verstehen kann. Aber wie wäre es, wenn wir uns darauf einlassen, wieder einmal zu dem Begriff Sinneserneuerung zurückzukehren, diesem Neutestamentlichen? Wenn wir das, was Jesus uns anbietet, verstehen als eine Einladung, neu zur Besinnung zu kommen. Uns wirklich zu besinnen, nicht zu denken, sondern in das Fühlen, in das Wahrnehmen zu kommen, um dann die Erfahrung zu machen, was dann dort passiert. Wenn ich nach einer solchen Reise zurückkehre, bin ich persönlich auf eine gewisse Art und Weise sehr offen und sehr wund, weil es immer passiert, dass in solchen Wochen Menschen sehr tief an Themen ihres Lebens geführt werden. Und auch sehr viel emotional dabei erleben. Und ich finde das so beeindruckend, was in einer Woche mit einer Gruppe werden kann. Wie aus einer Menschenversammlung, die sich vorher wenig oder gar nicht kannten, eine Gruppe wird, die eine so tiefe Erfahrung miteinander macht, weil dort einfach Räume sind, aufeinander zu achten, aufeinander zu hören, sich zu zeigen und darüber nachzudenken, wie mein Leben werden soll. Dieses eine, das ich habe. Wir haben dort in solchen Reisen, das ist etwas, was ich mehr und mehr mache, jeden Morgen auch Runden, in denen wirklich jeder sagen kann, was ist das, was mich beschäftigt? Was ist das, was ich emotional darunter für mich erlebe? Und gibt es etwas an Wünschen und an Bedürfnissen, die ich benennen kann? Habt ihr mal darüber nachgedacht, was das mit einem machen kann, wenn man eine Woche lang, jeden Tag sich mit sich selbst beschäftigt? Was ich spüre? Was ich fühle? Was meine Bedürfnisse sind? Ja, wer fragt denn nach sowas? Doch nicht das wirkliche Leben. Da heißt es machen, 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 tschakka, tschakka und schön viel Arbeit erledigen, was auch immer. Aber den wenigsten unter uns ist es tatsächlich vergönnt, dass sie sich diese Zeit nehmen können, dass sie diese Erfahrung machen können, wie es ist, wenn mir einfach eine Woche lang jeden Morgen Leute zuhören. Und nicht nur zuhören, sondern ich merke, die haben auch ein echtes Interesse zu hören, zu spüren, was in mir gerade lebt. Alleine das verändert Menschen, weil das eine Erfahrung ist, die uns leider ganz häufig nicht mehr zuteil wird. Wir werden eben häufig nicht mehr gesehen. Wir werden eben häufig nicht mehr gehört. Und irgendwann haben die meisten von uns auch aufgegeben, sich die Räume einzuklagen, in denen das geschehen kann. Irgendwann haben viele von uns resigniert und festgestellt, das scheint im Leben niemanden zu interessieren. Eure kleine Maus, ne? Die Bewegte, die wunderbar dabei ist zu lernen, was Nein sagen bedeutet oder will ich nicht, die wunderbar in ihre Affekte gehen kann, dass es eine Freude ist, sie zu erleben, die will gesehen werden. Die klagt es ein. Noch. Irgendwann fängt sie an zu denken. Und dann wird es schwierig. Weil wenn wir werden würden wieder wie die Kinder, dann würden wir nämlich schlichtweg einfach unsere Bedürfnisse so deutlich, so klar benennen, dass alle anderen sie absolut unübersehbar hören, sehen oder was auch immer. Diese kleinen Wesen, die sind laut, die wenden sich direkt an Papa und Mama und sind erst zufrieden und ruhig, wenn ihre Bedürfnisse, die sie für sich in dem Augenblick klar spüren, in irgendeiner Art und Weise befriedigt sind. Oder sublimiert, das heißt abgeleitet sind in irgendetwas anderes, was für das Kind dann akzeptabel ist. Und schwierig wird es tatsächlich erst, wenn diese kleinen Biester kognitive Prozesse können. Weil dann fangen die an zu denken. Und dann sind sie häufig bereits auf den ersten Holzwegen ihres Lebens und kommen zu Gedanken und Grundsätzen, die sie für sich beschließen, künftig zu denken, die an vielen Stellen eben nicht hilfreich sind. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, zurück zu euren Bedürfnissen, zurück zu euren Gefühlen, die ihr habt, egal wie sie sind, zurück zu dem, was zu euch gehört und sich dafür den Raum nehmen, den wir brauchen. Das ist für mein Empfinden auch eine der Aufgaben einer Gemeinschaft, die sich Christenheit nennt. Dafür Räume zu schaffen, dafür Möglichkeiten anzubieten und Orte der Stille ins Leben zu rufen, an denen Menschen diese Erfahrung teilen können. Bei der Vorbereitung dieser Predigt wurde ich gewahr, dass es im Jahre 2006 eine ähnliche Gottesdienstveranstaltung gab mit einem ähnlichen Thema. Und bereits damals redete ich fröhlich vom Raum der Stille. Die wirklich wichtigen Themen in Bethania dauern anscheinend immer so ein Jahrzehnt oder länger. Ein Raum der Stille. Ein Raum, in dem eben nicht die Aktion, sondern die Kontemplation angeboten wird. Ein Raum, in dem nicht gemartert wird, sondern mariert wird. Martha und Maria. Martha ist die, die ackert und macht und schafft und tut. Die brauchen wir auch. Aber Martha ist nicht ohne Maria. Die, die wirklich aufnimmt, die wirklich hört, die wirklich etwas erleben will, die sich wirklich fokussiert auf diesen Jesus Christus, der predigt und erzählt. Wir brauchen diese beiden Räume. Wir brauchen die Aktion und die Kontemplation. Und ich bin so froh, wenn wir diese Küche, die uns wirklich lange gemartert hat, in der Ende der nächsten Woche fertigstellen werden, dann gucken, ob es noch Menschen gibt, die sie mit einräumen, um dann diesen Raum der Stille endgültig leer zu haben. Das Holz für den Fußboden liegt bereits im Foyer. Die Lukenschließung für den Keller, den wir als verloren betrachten, ist vollendet. Das heißt, wir haben echte Aussichten, dass der liebe Jens noch im Februar mit der Gestaltung dieses Raumes beginnen kann und wir vielleicht Ende Februar, Anfang März irgendwann in diesem Raum, auf diesem Fußboden sitzen werden und uns fragen, und jetzt? Was machen wir jetzt mit diesem Raum, mit diesen Möglichkeiten, die sich dort geben? Und ich habe den tiefen Wunsch, dass es uns gelingt, diesen Raum als einen Ort zu verstehen, wo man eben nicht erst sehr weit gehen muss, wo man nicht erst auf den Berg muss. Außerdem in Berlin ist es auch schwierig, der Kreuzberg ist auch ziemlich zugebaut. Ne? Und dann gibt es ja so viele Müllberge nicht mehr, Teufelsberg, ne? Falscher Name. Ne? Also so viele gibt es nicht. Ja, es gibt noch einzelne, genau. Wir könnten noch Schöneberg. Oder wir können auch sagen, wir haben diesen Raum der Stille. Und wir arbeiten daran, dass dieser Raum der Stille ein Ort wird, wo die Leute nach Jipan dort zu sein. Und dort Angebote zu erleben, wie sie mit sich in Kontakt kommen, wie sie sich spüren, aber auch einfach in eine Art von Kontemplation kommen, die es ihnen ermöglicht, eine geistliche Erfahrung zu machen. Das wünsche ich mir sehr, das hoffe ich für uns, dass uns das gelingt. Und dass wir in diesem Jahr einfach immer wieder auch Elemente suchen und einfach begreifen, dass das vermutlich Wesentliche eben nicht allein aus der Aktion zu erklären und zu finden ist, sondern erst wenn die Kontemplation, wenn das Leerwerden, wenn das Wahrnehmen dazukommt, werden die Dinge gut und rund. Das wünsche ich uns sehr und hoffe, dass es uns gemeinsam gelingt, darauf zu achten. Gleich werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist eine hervorragende Möglichkeit, etwas zu spüren. Brot und Kelch in meiner Hand. Es ist die Möglichkeit, etwas zu sehen und zu betrachten. Brot und Kelch in meiner Hand. Ich kann es schmecken. Ich kann es riechen. Alle meine fünf Sinne sind, wenn ich will, daran beteiligt. Und ich halte es nicht von ungefähr, dass Jesus ein solches Zeichen wählte, das er seinen Jüngern mitgegeben hat. Denn es ist ein starker Anker, der uns mit allen fünf Sinnen in die Wahrnehmung bringen kann, dessen, was Jesus uns anbietet. Und deswegen ist meine Einladung an euch an diesem Sonntagmorgen, dass ihr, wenn ihr Abendmahl miteinander teilt, dass wenn wir es miteinander teilen, dass wir einfach nichts anderes machen, als zu Sinnen zu kommen und mit unseren fünf Sinnen gemeinsam dieses Abendmahl feiern. Vorab hören wir Musik, die uns einlädt in die Stille.